Anmerkung 324. 17. November, Jahre der Inkontinenz unter Wechsel. Zwischendurch sind die Männerumkleiden der ETA unten im Gamme Ferv kurzfristig leer und man kann dort herumhängen und den Duschen beim Tröpfeln und den Abflüssen beim Gurgeln zuhören. Man kann die seltsame Betäubtheit spüren, die üblicherweise überfüllte Orte bekommen, wenn sie mal leer sind. Man kann sich in aller Ruhe umziehen und im großen Tafelspiegel über dem Waschbecken die Muskeln spielen lassen. Der Spiegel hat vorstehende Seitenspiegel, sodass man den guten alten Bizeps von allen Seiten mustern und die Kinnlinie im Profil sehen, Minen einstudieren und sich ganz natürlich und ungezwungen geben kann, um zu erfahren, wie man in Wahrheit normalerweise vielleicht auf andere Leute wirkt. Die Luft in den Umkleiden ist schwer vom Geruch nach Achselhöhlen, Deodorant, Benzoin, Kampfer gesättigtem Puder, Schweißmauken und altem Dampf. Und Lemon Pledge und einem leichten elektrischen Brandgeruch von überbeanspruchten Haarföhnen. Spuren von Talkum und Fullererde, Anmerkung A. Anmerkung A. Wie trockener, lehmiger Ton, extrem saugfähig, wird von einigen verwendet, um die Griffigkeit der Tennisschläger zu erhöhen und von anderen gemieden, weil sie Aluminiumsilikate enthält. Und die Panik aus dem Jahr des Tags Hämorrhoidensalbentuchs von wegen Aluminium macht impotent, viele adoleszente Spieler noch belastet. Auf dem blauen Teppich, zu tief eingedrungen, als dass man sie ohne Dampfreiniger herausbekäme. Man kann einen Kamm aus dem großen Glas Barbicide im Regal neben dem Waschbecken und einen Föhn Kaliber 38 nehmen und wild drauf los experimentieren. Das ist der beste Spiegel der ganzen Academy. Von allen Seiten kunstvoll ausgeleuchtet. Dr. J.O. Incandenza kannte seine pubertierenden Pappenheimer. In Flautezeiten ist hier manchmal Chefhauswart Dave S.E. Hard zu finden, der auf einer der Bänke vor den Spinden ein kurzes Nickerchen macht, denn er behauptet, die Bänke lindern die Schmerzen in seinen Spinalsträngen. Häufiger trifft man aber einen von Daves uralten und austauschbaren Mac-Job-Hauswarten, der einen Teppichkehrer auf- und abschiebt oder hochprozentige Desinfektionsmittel in die Pissoirs sprüht. Man kann sich unter eine Dusche stellen, kein Wasser aufdrehen und aus vollem Halse singen, mal so richtig loslassen. Michael Pamulis findet, seine Stimme hat Profiqualität, aber nur, wenn er von Duschkacheln umgeben ist. Wenn es leer ist, schnappt man manchmal Gesprächsfetzen und spannende Geräusche weiblicher Hygienepraktiken aus der Frauenumkleide auf, die auf der anderen Seite der Spindwand liegt. Zu den meisten anderen Tageszeiten benutzen gewisse zart beseitete ETA-Junioren die primitiven Duschen und Waschbecken in den Schlaftrakten und meiden die proppenvolle Umkleide um praktisch jeden Preis. Unbegreiflich, wie man im westlichen Kulturkreis je darauf verfallen konnte, Toiletten und heiße Duschen im selben beengten Luftraum unterzubringen. T-Shocked kann den größten Teil einer dampferfüllten Umkleide blitzartig leeren, einfach indem er in eine Kabine latscht und nachdrücklich den Riegel vorschiebt. Die Prorektoren haben ihre eigenen Duschen in einer Art Salon in der Nähe ihrer Wohnräume im Sekundärtunnel, mitsamt Bildschirmen, Liegen, Kühlschränkchen und knacksicherer Tür. Als M.M. Pamulis gegen 14.20 Uhr, Anmerkung B, die Stundenpläne vieler Senioren haben keine letzten Stunden oder diese werden mit unabhängigen Studien gefüllt. Und wenn zwei solche Senioren, zum Beispiel Pamulis und Freer, am Nachmittag zu einem Freundschaftsspiel antreten sollen, fangen sie um 14.30 Uhr und nicht erst um 15.15 Uhr an und sind dann üblicherweise früher fertig, was ein großer Vorteil ist, denn dann kommen sie zu Flaute und Leerzeiten in Kraftraum und Umkleide. Herabkam, um sich fürs Nachmittagstraining umzuziehen, waren die einzigen in der Umkleide der U14er und unvergleichliche Lobber Todd Postlethwaite, zusammengekauert und weinend, und Keith Freer, gegen den Pamulis spielen sollte und er keine Eile zu haben schien, sich umzuziehen und zum Spiel nach draußen zu gehen. Durchaus möglich, dass Possenzeits Weinen in ihm seinen Ursprung hatte. Der selbsternannte Wikinger hatte kein Hemd an, trug ein Handtuch um den Hals, stand vor dem Spiegel und widmete sich der Hautpflege. Er hatte hochstehendes, struppig weißblondes Haar, einen extrem muskulösen Hals und Unterkiefer und seine Gonia standen so vor, dass sich die obere Gesichtshälfte konisch verjüngte und verschlagen wirkte. Sein Haar erinnerte Hal Incandenza immer an gefrorene Gischt, sagte Hal. Todd Postlethwaite war fast nackt, kauerte auf der Bank vor seinem Spind, vergrub das Gesicht in den Händen, sodass der weiße Nasenverband durch die gespreizten Finger zu sehen war und weinte leise und mit bebenden Schultern. Pemulis, Possenzeits großer Kumpel und gewissermaßen Lob- und Eschaton-Mentor, der den Jungen richtig mochte, stellte seine Sporttasche ab und knuffte ihn männlich liebevoll mit einer Rechts-Links-Kombination aller aufgepasst. »Geht's der Nase, Todder?« Wie alle Schüler konnte Pemulis die Kombination seines Spinnschlosses nach Monaten und Jahren des Kombination-Einstellens blind bedienen. Er sah sich im Raum um. Freer machte ein Geräusch, als Pemulis den Postmann fragte, ob er ihm helfen könne.
»Nichts ist wahr«,
schluchzte Possenzeit Handflächen gedämpft und wiegte sich auf der Bank hin und her. Sein Spind stand offen und war vollgestopft nach Art kleiner Jungen. Er trug nur ein aufgeknöpftes kleines Flanellhemd und einen Juniorentiefschutz Marke Johnson & Johnson, hatte winzige weiße Füße, Anmerkung C, ein Vorteil mediokrer Wettkampfstärke ist, dass man viel auf der Tribüne sitzt und sich Füße und Brust von der Sonne bescheinen lassen kann, weil man schon in der, sagen wir mal, zweiten Runde ausgeschieden ist. Von daher sind grotesk blasse Füße paradoxerweise ein Zeichen der Ranghöhe, vergleichbar der Zahnlosigkeit im Eishockey oder so. Und zarte, kleine, muschelartige Zehen. Der sollte jetzt eigentlich in Donny Stotts Talgarten-Lachnummer sein, wusste Pemulis.
Was jetzt? Metaphysische Erkenntnisskepsis mit 13?
Pemulis richtet die Frage an das im Spiegel reflektierte Auge des sogenannten Wikingers. Freers Rücken verjüngt sich konisch, ist speckfaltenfrei und weist für einen Tennisspieler eine prächtige Latissimalstruktur auf. Hat durch das ständige Auftragen und Abschälen von Pledge aber etwas Exuviales. Freer pflegt nämlich einen verschwenderischen Umgang mit Pledge, weil er Teint fixiert ist und diese nordikuläre Haut mitbringt, die sich abpellt, statt zu bräunen. Er hat noch Jeans und Loafer an, sieht Pemulis. Pemulis wartet noch auf den typischen Affektaufschwung durch die zwei Tenuate-Spansulen vor dem Spiel. Anmerkung D. Speziell entwickelt, um sehr schnell mit dem hydrolytischen Enzym Esterase zu reagieren und somit binnen 36 Stunden aus dem Gewebe ausgeschieden zu werden. Sein Spind ist voll, aber äußerst präzise geordnet. Praktisch durchalphabetisiert wie die Truhe eines erfahrenen Seemanns. Früher waren zerlegbare Waage, Armamentarium und psychotrope Substanzen in den diversen ab Werk verborgenen Nischen im speziellen System des nischendurchzogenen Einbauregals verborgen gewesen, das er mit 15 eingebaut hatte. Sowie kleine Leinensäckchen gemahlenen Cayennepfeffers, um die nie hundertprozentig auszuschließenden Spürhunde abzulenken, als er noch ein grüner Junge war. Das war noch vor der Entdeckung des ultimativen Entrepôts über der falschen Decke im Männerkorridor in Schlaftrakt B gewesen.
»Bloß ein Enttäuschungsgeplär«, Friers Kichern neigt zur Freudlosigkeit. »Nach dem, was ich vor dem Wasserrohrbruch aus ihm rauskriegen konnte, hat Possenzeits alter Herr ihm dies und das versprochen, wenn der Junge dieses und jenes erreiche.«
Seine Aussprache war verzerrt, weil er die Wange mit der Zunge aufblähte und dort fleischfarbene Salbe auf einen potenziellen Pickel auftrug.
»Unser Postmeister findet, er hat seinen Teil der Leistung erbracht. Und nun sagt Daddy anscheinend, Pustekuchen!«
Postlethwaites Schultern bebten weiter, während er in die Hände schluchzte. »Anders gesagt, Dad drückt sich, heißt das«, sagte Pemulis zu Freer.
»Ich würde sagen, Dad würde bei dem Deal plötzlich nachverhandeln.«
Pemulis löste den Gürtel. Die baumelnde Karotte wird weggerissen und der Messingring spielt »Fang mich doch«, um einen Grundsatz zu prägen.
»Irgendwas von wegen Disney World, bevor das Flennen losging.«
Pemulis streifte die Nicht-Tennis-Sneaker ab, indem er mit der Spitze des einen den Hacken des anderen nach unten drückte und betrachtete den zarten kleinen Wirbel in der Mitte von Postlethwaites Haar. Er wäre nie so ephebisch gewesen, Freer ausdrücklich zu fragen, ob der plane, demnächst in die Puschen zu kommen, damit sie rausgehen könnten. Er hätte Freer nie auf den Gedanken kommen lassen, er widme ihm auch nur eine Synapse, bevor das Spiel begann. »Liegt das am Eschaton-Zwischenfall, Postmann? Oder an der Nase? Ich kann mich nämlich ans Teflon hängen und deinem Herrn Possenzeit Senior erklären, dass, wie es aussieht, niemand unter 17 beschuldigt wird. Das solltest du ihm sagen, Todder. Wir sitzen zwar in ganzen Hinterladern voll Scheiße, aber nichts davon schwappt in die Richtung von euch, Jungs, wenn ich das beruhigt.«
»Nichts ist wahr«,
tränodierte Postlethwaite ohne aufzusehen. Dumpf, flachnippelig, null Fett am jungen Bauch, Füße gespenstisch blass unterm Braun der Beine, wiegte sich hin und her, schüttelte den Kopf, wirkte schrecklich jung und von unschuldiger Verletzlichkeit, fast schon prämoralisch. Kleine weiße Verbandsstreifen von der Apokalypse am I-Tag ragten unter den Rändern der Handflächen hervor. »Naja, vieles ist jedenfalls nicht fair«, räumte Pemulis ein. Der Wikinger machte wieder so ein Geräusch. Pemulis ruft sich Possenzeits Vater auf den Schirm. Bauunternehmer im Großraum Minneapolis, Shoppingmalls, Unternehmensparks, geschäftige Orte an den Rändern brausender Umgehungsstraßen. Ende 40, schlank, solariumsgebräunt, übertrieben elegant in Sachen Garderobe, in Motivationsseminaren erworbener Vorschlaghammer-Charme. Eine Machete von Dad, mit bleistiftdünnem Schnurrbart und blitzblankem Schuhleder. Pemulis versuchte sich vorzustellen, wie diese Vaterfigur Keith Freer mit dem Nudelholz eins über die Rübe zog und wie eine kahle Comicbeule aus Freers Schädel emporwuchs. Klammer auf. Pemulis rechnet sich aus, dass ein Sieg oder gar einer über drei Sätze gegen Freer ihm einen Platz im Flieger zum Whataburger verschaffen kann. Deshalb ist er bereit, gegen einen persönlichen Ehrenkodex zu verstoßen und vor dem Match Tenuate einzunehmen, was selbst mit der 36-Stunden-Ausscheidungskurve etwas Verwegenes hat. Schließlich sind Ink und er der Urinalyse nur entgangen, weil er Mrs. Incandenza gegenüber angedeutet hat, er könne dem Inkster von Avrils Oberliga-Intermezzo mit John Wayne erzählen. Und Avril gehört zu diesen eiskalten, dich knöpfe ich mir noch vor, Bürschchen, Verwaltungsgestalten und ist ebenso wie C, Gretel die Querschnittskuh, Tavis, sowieso nicht gerade Pemulis-Fan. Schon gar nicht seit dem Vorfall mit Rusks unter Strom gesetzter Türklinke und dem anschließenden Prozess. Die Schnellmacher scheinen nicht zu wirken. Statt einer Woge von magenlosem Wettkampfschwung spürt Pemulis nur eine leicht unangenehme Desorientierung und eine Art Stresstrockenheit in Augen und Mund, als stünde er in warmem Gegenwind. Klammer zu. Seinen eigenen Vater hatte Pemulis nie in etwas anderem gesehen als einem weißen Hanes-T-Shirt, das unter den Armen dauerhaft gelb verfärbt war.
»Nichts ist fair, weil nichts wahr ist«,
weinte Postlethwaite in die Handflächen. Seine schmalen Flanellschultern bebten. Etwas Altes in einem Abfluss seufzte und gluckste, ein ekliges Geräusch. »Halt die Ohren steif!« Pemulis nahm alle erforderlichen Matchutensilien aus dem Spind, faltete sie neu zusammen und verstaute sie mit militärischer Präzision in seiner nicht gesponserten Dunlop-Sporttasche. Er stellte einen Fuß auf die Bank und sah sich kurz nach beiden Seiten um. »Denn wenn das für dich der Kasus Knaxus ist, Postleitzahl, dann gebe ich dir auf eines Brief und Porto. Manche Sachen sind felsenfest und hochgradig wahr.« Freer hatte aus Zeigefinger und Daumen eine Pinzette gemacht und war an der anderen Wange zugange.
»Lass ihn heulen. Lass das Baby sich einnässen. Pullern und plärren. 13, Herrgott nochmal. Mit 13 war ein Junge noch nicht mal im selben Zimmer mit echter Enttäuschung. Stand auch noch nie Auge in Auge mit echter Ernüchterung und Frustration und Schmerz. 13. Schmerz ist ein Gerücht. Wie hast du das eben genannt? Erkenntnisskepsis? Der Stöpsel hier erkennt echte Erkenntnisskepsis, doch nicht mal, wenn sie ankommt und ihn in den Schwitzkasten nimmt.
Überhaupt kein Vergleich mit wahrer, echter wahrer, vielleicht ein kleines Pickelchen Angst.
Was, Vic? Umdrehen und bücken, Pemulis.
Ohne ihn auch nur anzusehen. Sowohl Pemulis als auch Freer hatten das R in Erkenntnisskepsis teutonisch gerollt, wäre Hal aufgefallen. Der Wikinger verzog den Mund, hob das große Kinn an, um dessen Haut zu inspizieren, und drehte sich leicht, um auch die Seitenspiegel zu nutzen. Pemulis lächelte breit und versuchte sich vorzustellen, wie Keith Freer im Lotussitz in einer Leinenzwangsjacke dasaß, ins Leere starrte und all die hohen Töne in »No business like show business« traf, während Pfleger in gestärkten weißen Kitteln und spröde Krankenschwestern unter ihren Hauben sich um ihn scharrten, mit den Fingern schnippten und mit sauberen weißen billigen Anstaltssneakern bis in alle Ewigkeit geräuschlos auf den Boden tappten. Er trug nur noch Chinos und zeigte nackte, hellbraune Füße. Er überlegte, ob er ein blaues T-Shirt mit einer schwarzen Wolfsspinne anziehen sollte oder ein zufälligerweise rot-graues T-Shirt mit wohl kyrillischen Buchstaben drauf, die »Wodka ist der Feind der Arbeiterklasse« bedeuteten. Seine vier guten Dunlop-Stöcke hatte er links von Postlethwaite auf der Bank gestapelt. Er nahm zwei davon und prüfte die Bespannung, indem er den einen Stock Rahmen auf die andere Stockfläche schlug, dem Geräusch der Saiten lauschte, die Stöcke dann austauschte und das Ganze wiederholte. Die ideale Bespannung erzeugt eine bestimmte Tonhöhe. Mittelgroße Dunlop Enquist TL Composites. $304,95 im US-amerikanischen Einzelhandel. Echte Katzendarmseiten riechen irgendwie zahnmedizinisch süßlich. Das Logo mit dem Punkt und dem gedrehten Zirkumflex. Postlethwaite schenkte er keine große Beachtung und entschied sich für das kyrillische T-Shirt mit der Flaschenglyphe. Er rollte es zusammen und steckte als erstes den Kopf durch die Kopföffnung, auf die altmodische Weise seines verstorbenen Opas. Die etepeteteren Schüler hier oben schoben immer erst die Arme durch die Armlöcher. Und dann kam erst der Kopf. Und die Stipendiaten erkannte man daran, dass sie aus unerfindlichen Gründen erst die eine Socke und den Schuh dazu und dann die andere Socke und den Schuh dazu anzogen. Wayne zum Beispiel, der nach dem Mittagessen in ihrem Zimmer gewesen war, als Pemulis noch einmal hochgekommen war, um vor dem Match sein Tenuate einzuwerfen. Waynes Zimmer war ganz in der Nähe und er beugte sich ohne Hemd und mit nassen Haaren, wässrigen Augen und von der Feuchtigkeitscreme glänzenden Nasenflügeln, die er sich mit Kleenex-Tüchern aufgescheuert hatte, über die Pharmakopia auf Trolls Nachttisch. Der Wikinger knetete mit der linken einen feuchten Tennisball, während die rechte die Stirn abtastete. Pemulis psychische Abwehrstrategie bestand darin, es seinerseits scheinbar auch nicht eilig zu haben, sich anzuziehen, Dehnübungen zu machen und rauszugehen. Pemulis, der unbefugte Eindringlinge in seinem Zimmer, fürchtete und hasste, der Schock ständig zur Schnecke machte, weil der abzuschließen vergaß, wenn er ging, und der sich von Waynes Talent, Erfolg und unaffektierter Zurückhaltung nicht einschüchtern ließ, in seiner Gegenwart aber auf der Hut blieb, so wie ein furchteinflößendes Raubtier sich von einem anderen furchteinflößenden Raubtier nicht einschüchtern lässt, in seiner Gegenwart aber auf der Hut bleibt, zumal nach der virtuosen, aber verkrampften Vorstellung in einem gewissen Verwaltungsbüro vor einer Woche, die zwischen den beiden nicht wieder zur Sprache gekommen war, hatte Wayne kühl gefragt, ob er ihm helfen könne. Und Wayne hatte genauso kühl, nicht vom Wühlen im Zeug auf dem Nachttisch des kranken Jim Trouch aufgesehen und gesagt, er wolle sich etwas von Trouch Sardine, Anmerkung E. Anmerkung E, vergleiche Anmerkung 22. Holen. Das, wie Pamela tatsächlich gehört hatte, Trouch dem naseputzenden Wayne beim Frühstück als die taktische nukleare Waffe unter den Antihistaminen beschrieben hatte, die einen nicht zu schläfrig mache, um auf einem unglaublich hohen Funktionsniveau zu funktionieren. Pemulis zog die hinteren Riemen von seinem Tiefschutz zurecht und versuchte, sich diese Wayne-Sache ins Gedächtnis zu rufen. Wayne hatte einen klaren Kopf und optimale Lungenfunktion haben wollen, weil er um 15.15 Uhr zu einem informellen Showmatch gegen den syrischen Satelliter antreten sollte. Pemulis hatte diese Information aber nicht von Wayne bekommen, sondern vom E-Brett. Pemulis war mit Waynes unbefugtem Eindringen ins Zimmer unter anderem wegen des Flugblatts undogmatisch umgegangen, denn nach einem gewissen Bürovorfall war durchaus denkbar, dass Wayne Pemulis verdächtigte, bei einem in altenglischer Schrift verfassten Flugblatt seine Hand im Spiel zu haben, das an verschiedenen schwarzen Brettern aufgetaucht und auch in das kollektive E-Brett der ETA eingespeist worden war und für den 14.11. eine gemeinsame arithmetische Präsentation von John Wayne und Dr. Averill in Cadenza angekündigt hatte, die den präquadrivialen U14ern demonstrieren wollten, wie 17 sogar um einiges mehr als 3,294 Mal in 56 ging. Jedenfalls hatte der halbbekleidete Wayne dagestanden, der eine Fuß nackt und der andere in Socke und Schuh. Pemulis schüttelte leicht den Kopf, sah auf Postlethwaite hinab und sammelte Speichel. Der Lautsprecher draußen neben der Uhr im Betonfoyer an der Sauna erwachte knisternd zum Leben und die wöchentliche WETA begann mit ihrer glaszersingenden Joan Sutherland-Titelfanfare. Pemulis stellte die Straßensneaker auf sein Straßenschuhboard. »Halt die Ohren steif, TP. Das ist nur ein Angstanfall. Du wankst nur unter einem vorübergehenden väterlichen Kavusch. Philosophische Wahrheit zeigt sich an allen Ecken und Enden. Disney World ja oder nein? Nase oder nicht? Eschaton lebt weiter, glaub mir. Im Untergrund oder nicht? Du hast eine Berufung, eine Gabe, ein Raketenmann deines Kalibers. Geh in dich und fang dich, mein kleines Zipfelchen.« Postlethwaite hatte das Gesicht aus den Händen gehoben, starrte wie versteinert irgendwo an Pemulis vorbei und seine Lippen bewegten sich in dem habituellen Saugreflex, für den er sich so viel Spott einhandelte. Sein Gesicht hatte den rosig geriebenen Anblick jedes weinenden Kindes. Seine Hände hatten braune Spinnen-Benzoin-Tinktur auf den Wangen hinterlassen. Unter den Augen hatte er zwei kleine, schmale Blutergüsse. Er zog herzhaft die noch von horizontalen Heftpflasterstreifen bedeckte Nase hoch.
»Ich bin kein kleines Zipfelchen.«
»Das sagen alle kleinen Zipfelchen, Kleiner. sagte der Wikinger gleichmütig und zupfte sich mit einer Pinzette etwas aus einem Nasenloch. Pemulis Nebenhöhlen fühlten sich an wie eine vierspurige Autobahn und sein Geruchssinn war weit schärfer, als einem Mann in einer Umkleide lieb sein kann. Friers Spind neben Glöckners, neben dem vom guten alten Ink, stand offen. Das festgeschraubte Kolposkop schimmerte im Deckenlicht und seine Foxstöcke mit großem Schlägerkopf waren von widerlichem fluoreszierendem Westküstenorange, das Logo der Foxglyphe, auf die Seiten gemalt. Postlethwaite kratzte sich mit den Nägeln des einen Fußes am anderen Fuß.
Wenn man der eigenen Familie nicht trauen kann.
Darf ich dir noch einmal bestätigen und dich erinnern, dass der Kavusch, unter dem du wankst, auf Gefühlen und nicht auf Tatsachen basiert? Postlethwaite öffnete den Mund. Du möchtest sagen, wenn man dem ostentativ liebevollen Patriarchenbusen nicht mehr trauen kann, kann man niemandem mehr trauen. Und wenn man niemandem mehr trauen kann, was ist dann überhaupt noch von unveränderlicher Zuverlässigkeit, Possenzeit? Habe ich recht?
Mein lieber Herr Gesangverein, jetzt geht das wieder los, sagte der Wikinger zum Spiegelbild seiner Stirn.
Pemulis zog eine Socke und einen Schuh an, den Mund dicht an Possenzeits Ohr. Das ist kein Bockmissproblem. Das ist ein ernstzunehmendes, emotional-philosophisches Problem, dem du da gegenüberstehst. Ich halte es für ein gutes Zeichen, dass du damit zu mir kommst, statt es alles in dir festzukeilen.
Wer kommt hier zu dir?
Freer drehte das große Gesicht hierhin und dorthin. Er war doch schon hier und am Flennen und sich einnässen. Pemulis versuchte sich vorzustellen, wie Freer von Beduinen mit roten Turbanen über das Netz gebeugt und von hinten genommen wurde, wobei er die Geräusche von sich gab, die Leiths historischer Schwarz-Weiß-Blake-Gleason von sich gab, wenn er Schmerzen hatte. Zu Postlethwaite sagte er, ich weiß nämlich noch, wie ich ganz genau dasselbe Problem hatte, nur durch einen philosophischeren und nicht so emotionalen Kavusch.
Freer sagte, frag ihn bloß nicht, was er meint, Kleiner.
Dann kamen ein paar U-16er rein, Key, Yardguard, Raider und ein unwichtiger Slave, der mit Vornamen Zoltan hieß und dessen Nachnamen keiner aussprechen konnte, ignorierten Freyers guten Rat, wegzurennen, wenn ihnen ihr Leben lieb war, denn der gute Dr. Pemulis hätte sich wieder selbst medikamentiert und fing an zu schwadronieren, ließen ihre Sportsachen zu Boden plumpsen, holten sich sofort frische Handtücher aus den Magazinen drüben bei den Duschen und droschen damit aufeinander ein.
Was meinst du damit? Fragte Postlethwaite.
Die Schlinge zieht sich zu, die Falle schnappt zu, los geht's.
Raider verdrehte die Handgelenke und wrang das Handtuch zu etwas zusammen, was er maximale Peinierung nannte. Der Wikinger drehte sich zu ihnen um und sagte, wenn er auch nur ein Frottee-Stäubchen auf seinem Arm spüre, dann bräuchte jeder von ihnen für den Rest seines Lebens eine Schnabeltasse.
Pemulis nahm Schläger heraus. Die männlichen U-16er der ETA waren als Gruppe involuiert, verschwörerisch, hormongesteuert und klickenhaft. Sie schlossen jeden aus, der nicht zu ihrem Zirkel gehörte. Sie verfügten über weit avanciertere Techniken und Exklusionsstrategien als die U-18er und U-14er. Klammer auf, sie neigten dazu, Styles auszuschließen. Hauptsächlich, weil der mit Coyle ein Zimmer teilte, viel mit den U-18ern trainierte und zusammen war und neuerdings auch Cornspan, der vor allem ausgeschlossen wurde, weil er schwachsinnig und grausam war und inzwischen allgemein verdächtigt wurde, die beiden halsbandlosen Katzen gefoltert und gekillt zu haben, deren verschmorte Kadaver beim Geländelauf vor dem Training vor ein paar Wochen am Hang gefunden worden waren. Klammer zu. Sie hatten einen eigenen Dialekt und eigene Codes. Insiderwitze in Insiderwitzen. Anmerkung F. Anmerkung F. Im ersten Monat der Euroclay-Landpartie im letzten Sommer beispielsweise hatten sich die männlichen U-16er auf ein zuvor vereinbartes Signal hin zusammengekauert und hopsten brachiatisch im Kreis herum. Die Knöchel knapp über dem Boden, schlugen sich an die Brust und machten R-A-I-U-A. Immer wieder, bis Prorektor N. Hartigan schließlich die Geduld verlor, als sie in der Schlange vor der Zollabfertigung am L'Aéroport Orly wieder damit anfingen und einen für einen so großen Mann so grauenhaften hysterischen Anfall bekam, dass der Brauch genauso geheimnisvoll wieder verschwand, wie er aufgekommen war. An der ETA praktizierten nur die U-16er Handtuchdreschen und auch die nur ein oder zwei Jahre lang, dafür aber mit einer Intensität, dass es eine Art hatte, dieses Handtuchdreschen. Eine kurz aufflackernde Verbeugung vor Sportler-Klischees, diese Phase einer primatenartigen Leidenschaft für rotärschiges Bonding in durchdampften Räumen. In ihrem Alter buchstabierte der auf einen gerichtete Pistolenlauf nicht »Ist irgendetwas wahr?«, sondern »Bin ich wahr? Was bin ich? Oder was ist das?« Und das machte sie seltsam. Dann steckte der U18er BC und Gesinnungspendler Duncan Van Slack, der immer und überall eine Gitarre dabei hatte, aber nie spielte, und alle Bitten beim spätabendlichen Zusammensitzen in irgendwelchen Zimmern doch mal was zu spielen abschlägig beschied und langsam im Verdacht stand, gar nicht spielen zu können, und dessen Vater ein angesehener Gensequenzierer in Savannah war, Kopf und Gitarrenhals in die Umkleide, sagte, kommt schnell, und war wieder verschwunden, bevor jemand fragen konnte, was los sei. Wenn deine Abschlussvektoren nicht so picobello wären, wüsste ich nicht, ob du hierfür schon bereit bist, Postwaage. Mir geht gerade auf, dass das die wahre Gabe dieses Langweilers sein muss. Die Gabe zu umgarnen, sagt der Wikinger. Flieh, solange du noch kannst, Kleiner. Postlethwaite schneuzte sich in die Ellbogenbeuge und ließ es da. Pemulis, der noch echte Katzendarmsaiten benutzte, zog die Reißverschlüsse der Hüllen zu, in die er die beiden auserwählten Dunlop-Stöcke gesteckt hatte. Er stellte einen Schuh mit Senkfußeinlage auf die Bank neben Possenzeits Po und sah sich kurz nach beiden Seiten um.
Todda, du kannst der Mathematik vertrauen.
Freer sagte, schreib dir das hinter die Ohren. Pemulis zog zwanghaft den einen Hüllenreißverschluss auf und zu. Halt die Luft an, Keith. Todd, vertrau Mathe. Alias Matik Matt E. Prädikatenlogik erster Ordnung. Lässt dich nie im Stich. Mengen und ihre Beziehungen. Veränderungsraten. Die vitale Kenngröße Gottes oder seines Äquivalents. Wenn alles andere einen im Stich lässt. Wenn der Fels wieder in die Talsohle gerollt ist. Wenn die Kopflosen anderen die Schuld geben. Wenn du nicht mehr weiter weißt. Dann weichst du zurück und ziehst mit der Mathematik neue Gefechtslinien. Denn ihre Wahrheit ist deduktive Wahrheit. Unabhängig von Sinn oder Emotionalität. Der Syllogismus. Die Identität. Modus tollens, Transitivität, des Himmels Titelmelodie, das Nachtlicht an der dunklen Wand des Lebens, des Himmels Kochbuch, die Wasserstoffspirale, Methan, Ammoniak, H2O, Nukleinsäuren, A und G, T und C, die schleichende Unverleidlichkeit. Caius ist sterblich, Mathe ist unsterblich. Vielmehr ist sie, pass auf, sie ist wahr.
Und das von jemandem, der seit weiß der Geier, wie lange auf schulischer Bewährung ist.
Irgendetwas mit Freer und einer mit Salzlösung feucht gehaltenen Viehpeitsche weigerte sich, im Geiste so recht Gestalt anzunehmen. Der magenlose Schwung oder das Hochgefühl vom Tenuate hatten sich noch immer nicht eingestellt. Nur ein glitzerndes Summen in Schädel- und Nebenhöhlen, die sich wie Windtunnel anfühlten. Pemulis pflegte durch den Mund zu atmen. Der Wikinger hob ein Bein an, furzte varietémäßig in Pemulis Richtung und bekam einen Lacher von Clixand Mihalgi und Raider, die sich fast ausgezogen und gegenüber von Pemulis und Possenzeit auf die Bank gesetzt hatten, die Handtücher in den Händen entwrangen sich, beide sahen zu und taten nur manchmal halbherzig so, als wollten sie gleich wieder aufeinander eindreschen.
»Ich bin kein Mathe-Typ, sagt Dad«,
sagte Possenzeit. Wegen der Nase klang es wieder wie »Bit«, »Kai« und »Batte«. Clixand Mihalyi fintierte einen Hieb, hieb dann wirklich zu und kurz schneite es Frottee. Pemulis zog den Reißverschluss auf. Das Axiom. Das Lemma. Hör zu. Wenn zwei verschiedene Polynome die gleiche Kurve J beschreiben, die Kurve in den beiden Fällen jedoch in entgegengesetzte Richtungen verläuft, dann ist der Wert des Integrals über J für das eine Polynom das Negative des anderen Polynoms. Nicht wenn dies und das. Nicht, sofern nicht ein überschwänglicher, kommerzieller Bauunternehmer aus Boardman, Minnesota in 400-Dollar-Loafern von Banffy es sich anders überlegt. Immer und ewig, wie in Sorgt für das A in A priori. Eine ehrliche Lampe in tintigster Schwärze, Toddle-Poster. Draußen waren Stimmen und Laufschritte zu hören. Irgendein Tohuwabohu. McKenna steckte den Kopf herein, sah sich planlos um und verschwand wieder, ohne etwas gesagt zu haben. Clixand Mihalyi rannte ihm nach. Freer und Raider sagten beide, was zur Hölle? Pemulis hatte nur einen Knopf seiner Hose zugeknöpft und zeigte an die Decke. Nur kannst du in Zeiten wie diesen, wenn du orientierungslos durch einen dunklen Wald irrst, der abstrakten Deduktion vertrauen. Wenn du in die Knie gezwungen wirst, dann knie dich hin und verehre die Doppel-S-Kurve. Wage den Sprung des Glaubens in die Arme von Pino, Leibniz, Hilbert und L'Hôpital. Du wirst Trost finden. Fourier, Gauss, Laplace, Ricci. aufgehoben, niemals fallen gelassen. Wiener, Reimann, Frege, Green. Klicksend Mihalji kam mit Arthur Stice wieder herein, beide rot angelaufen. Pemulis zieht Reißverschlüsse zwanghaft auf und zu, weshalb er ausschließlich Knöpfhosen und Tennisshorts trägt. Ki sagte, da ist Ausdruck, ihr müsst sofort kommen. Freer wandte sich vom Spiegel ab, einen Kamm in beiden Händen.
Scheiße, Mann, was ist denn los?
John Wayne ist geisteskrank und verbreitet innermeiste Gedanken für öffentliche Ohren.
Trau nie dem Vater, den du sehen kannst, sagte Pemulis zu Postlethwaite.
Stice war schon wieder auf dem Weg nach draußen und sagte über die Schulter, Trolch hat Wayne live vor dem Mikro und Wayne ist durchgedreht.